Heute bin ich auf dem Hof der Hoffnung in Wattwil,
in Toggenburg,
der Fazenda da Esperanza. Und so möchte ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria, zum heutigen Beitrag herzlich willkommen heißen. Am Mikrofon ist die Andrea Marti. Bei der Fazenda da Esperanza versucht man, jungen Menschen aus Sucht und Orientierungslosigkeit wieder Mut zu machen und zu gesunden. Und dies an einem christlichen Ort. So bin ich heute in Wattwil im Gespräch mit dem Hofleiter, Pfarrer Cornel Huber, und mit Thomas Strahm. Und ich möchte Sie beide bei Radio Gloria herzlich begrüßen und willkommen heißen.
Also ich bin Cornel Huber, der Hofleiter. Freut uns sehr, dass wir die Gelegenheit haben, über Radio Gloria mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Kontakt zu treten und Zeugnis von der Hoffnung zu geben, die hier auf der Fazenda da Esperanza gelebt wird. Weil Fazenda heißt auf Deutsch übersetzt Hof und Esperanza Hoffnung. Hier kommen Menschen zu uns, die keine Hoffnung in sich haben oder in dem Sinn hoffen, dass sie noch irgendwie eine Lösung finden für eine Problematik, in der sie stecken. Viele kommen von der Straße, sie kommen aus einer Welt, die mehr in die Abhängigkeit führt und in die Zerstörung des Menschen, Alkohol, Drogen. Andere wiederum haben viele Psychopharmaka konsumieren müssen und so weiter auf ihrem Weg. Sie kommen zu uns, um ihr Leben neu zu gewinnen. Wir sagen dem rekuperieren, das Wort Rekuperation bedeutet das Leben neu gewinnen.
Wie ist denn die Fazenda hier nach Wattwil gekommen?
Also wir sind hier, wie gesagt, in einem sehr alten, 400-jährigen Klosteranlage. Hier haben Kapuzinerinnen durch all diese Jahrhunderte gelebt. Noch im letzten Jahrhundert waren über 30 Schwestern hier, Mitte des letzten Jahrhunderts. Aber dann kamen nicht mehr so viele Berufungen und schlussendlich im Jahre 2010 waren nur noch 5 Schwestern alt, zum Teil pflegebedürftig, und da mussten sie ihr Zuhause hier aufgeben und in anderen Kapuzinerinnengemeinschaften wurden sie aufgenommen. Und dann war die große Frage, was geschieht mit diesem Kloster, und viele haben sich beworben, darunter auch die Fazenda, die es mittlerweile in Brasilien, Lateinamerika gibt, in Afrika, in Philippinen und eben seit ungefähr 15 Jahren auch in Europa. Ein kleines Team vor Ort hier hat gespürt, das wäre gut, wenn wir für die Schweiz auch sowas hätten. Und sie haben sich dann an die Gründer in Brasilien gewandt, sie aufmerksam gemacht auf dieses leerstehende Kloster. Ja, das war ein langer Prozess, natürlich auch eine große Skepsis in der Bevölkerung. Ja, was kommen da für Leute und was passiert mit diesem Kloster? Für uns war entscheidend schlussendlich, dass der Bischof sagte, es ist gut. Bei etwa circa 25 Bewerbungen hat er gesagt, diese Fazenda entspricht am ehesten dem, was während Jahrhunderten hier gelebt wurde. Weil die Fazenda lebt auch aus der Spiritualität des heiligen Franz von Assisi.
Was sind so die Aufnahmebedingungen?
Dass derjenige, der kommt, sagt, ich will, dass er will. Ob das nun so ist, wie bei einem, der am Ertrinken ist und einen Balken noch irgendwie ein Brett sucht, wo er sich dran halten kann, oder ob es wirklich ein überzeugtes Ja ist, insofern er ermisst, worum es hier geht. Aber das ist die Grundvoraussetzung, dass er will. Aber sonst gibt es keine Voraussetzungen. Und dass er bereit ist, das Leben der Fazenda mitzuleben, mit all den Regeln auch, die es braucht, um dem Einzelnen eine Situation zu geben, wo er nicht wieder in die alten Verstrickungen gerät. Also zum Beispiel kein Alkoholkonsum, kein Zigarettenkonsum, Tabakkonsum, keine Drogen, und auch der Zugang zum Internet ist nur für die Verantwortlichen gegeben. Also jeder, der kommt, gibt sein Smartphone ab, auch sein Portemonnaie gibt er ab, weil das sind immer Versuchungen, wir sind ganz nah im Dorf Wattwil, wir leben mitten in dieser Welt. Und auch damit er sich lösen kann aus diesen Verstrickungen, die auch bestimmt haben, ist der Kontakt mit diesem bisherigen Umfeld aufs Minimum eingegrenzt in den ersten 3 Monaten. Briefkontakt ist immer möglich mit denen, die man gern hat, mit denen man verbunden bleiben will. Und dass der Kontakt im Gebet ist auch immer möglich, aber kein Telefon, kein Besuch. Erst nach 3 Monaten ist das möglich, dass Besuche kommen. Und das ist sehr oft ein wunderbares Erlebnis, wenn dann zum Beispiel die Eltern, die Geschwister kommen und sehen, wie es ihrem Sohn, ihrem Bruder viel besser geht als vorher, wie er wieder zum Leben kommt.
Sie sprechen jetzt immer von der R-Form. Heißt das, dass nur Männer hier sind?
Hier schon, in dieser Fazenda. Es gibt weltweit etwa 40 Frauenfazendas, in Europa, in Frankreich. Eine in Italien, eine in Deutschland, 2.
Ist es eine Bedingung, dass man katholisch ist, oder gibt es auch andere Denominationen von den Rekuperanten?
Die Bedingung ist die, dass man bereit ist, von der Quelle zu trinken, die aus der katholischen Kirche entspringt, aus dieser Spiritualität, die aus der Kirche entspringt, also Franz von Assisi, oder auch aus der Quelle des Charismas der Einheit, wie es durch Chiara Lubich gekommen ist, durch die Focolarbewegung. Weil die Einheit unter uns etwas ganz Entscheidendes ist, wie übrigens in der ganzen Schöpfung ist, die Einheit in der Natur ist das Leben selbst. Also das ist die Voraussetzung, dass jemand bereit ist, davon zu trinken, in dem Maß, wie es im Moment möglich ist, wie er aufnehmen kann. Also wir haben stets auch solche, die überhaupt keinen Kontakt mehr hatten mit der Kirche, oder die vielleicht der evangelischen Konfession angehören. Wir hatten einen Muslim hier, der hier sein Jahr mitgelebt hat. Zurzeit ist ein ehemalig buddhistischer Mönch bei uns aus dem Tibet. Er musste dort fliehen, kam in die Schweiz. War schwer für ihn, sich in unsere Kultur zu integrieren. Und wir wurden vom Migrationsamt gefragt, ob er hier mit uns leben könnte, in einer Umgebung, die am nächsten vielleicht ist und wo er sich lernt auszudrücken in unserer Sprache. Und das ist wunderbar und ein Geschenk für uns. Er ist wirklich ein reifer Mann. Wir brauchen hier ja auch tragende Kräfte. Also wir haben Leute von außen, auch Frauen, die regelmäßig an einem bestimmten Tag kommen, helfen uns im Garten, in der Küche, um uns zu unterstützen. Aber vor allem auch jene, die diesen Weg der Rekuperation schon mehrere Monaten gegangen sind, aus der Phase, wo sie selbst getragen werden mussten und dann langsam auf die Beine kamen, beginnen sie jetzt selber mitzutragen. Das ist alles etwas, was zusammenspielt. Aber wie gesagt, beim Gebet, beim morgendlichen Gebet zum Beispiel, dass wir immer nach dem Frühstück haben, wir beten den Rosenkranz, das ist ja typisch katholisch, niemand ist gezwungen mitzubeten, dabei zu sein, sich in dieses meditative Gebet hineinzubegeben. Und so kommt auch der Friede, die Ruhe ins Herz und all die vielen Gedanken und Stimmen in jedem sind, die fließen irgendwie in dieses gemeinsame Gebet hinein. Aber er muss nicht mitbeten. So ist es auch am Tisch. Es ist immer jeder dabei. Aber wenn einmal einer eine Magenverstimmung hat oder keinen Appetit, er ist trotzdem dabei, aber er braucht ja nichts zu essen. Ja, so geht es. Und ein Manker, der am Anfang überhaupt nichts damit anfangen konnte, der hat dann plötzlich begonnen. Schon, da sitzt neben mir der Thomas. Ich erinnere mich gut, wie er anfänglich sagte, ich kenne die Bibel gut, die Bibel ist für mich wie tägliches Brot, aber mit diesen katholischen Gebetsformen kann ich überhaupt nichts anfangen. Das war sein Start. Und es war eine Gelegenheit, darüber zu sprechen und was das für uns bedeutet, das Rosenkranzgebet. Es ist wie die Einstimmung, so wie man ein Instrument einspielt, wenn man spielen will damit, so ist irgendwie dieses Gebet für jeden auf seine Weise. Und dann öffnen wir die Bibel. Und ich bin erschrocken, als mir Thomas damals sagte, ja, ich kenne die Bibel, ich habe sie schon 7-mal durchgelesen. Und dachte ich, ja, jetzt kommt einer, der alles weiß über die Bibel. Aber bei uns geht es nicht darum, dass man alles weiß über die Bibel. Bei uns geht es darum, dass wir aus dem kleinen Abschnitt, den wir lesen, das aufnehmen, was uns wirklich im Herzen anspricht. Und daraus formen wir ein Wort für den Tag, schreiben das auf den Tafeln und versuchen das zu leben, so wie man eine Musik hört und dann zu tanzen beginnt. Und wir hören gleichsam die Musik des Himmels in diesem Evangelium. Und das, was uns gestern zum Beispiel hatten wir das Wort, sei wahr, sei das, was du bist. Und du bist Kind Gottes. Und du bist geschaffen als Liebe. Gott hat dich als Liebe geschaffen. Und wahr sein heißt, wahr bist du, wenn du wirklich liebst. Und nicht dem anderen was vorspielst. Und da kommen die meisten aus einer Umgebung, wo man sich was vormacht oder viel Werbung und alles Mögliche, was auf uns zukommt in den Medien und so weiter, ist oft auch aufgebauscht. Und hier sei wahr. Mir mindestens hat dieses Wort gestern sehr, sehr geholfen. Das zu sein, was ich im Allertiefsten bin, das ist überhaupt die Grundlage. Wir bekämpfen nicht die Sucht. Wir gehen davon aus, dass hinter jeder Sucht die Sehnsucht steht. Das ist die wahre Sucht. Und nach einer Liebe, nach einem Angenommensein, nach einer Entfaltung, wo eigentlich nichts Geschöpfliches gerecht werden kann letztlich. Aber durch die Schöpfung ist es Gott selber, der uns diese Sehnsucht beantworten will. Das ist die Basis. Wir wollen diese Sehnsucht in jedem Menschen erkennen und fördern und die höchste Begabung des Menschen ist nicht der Intellekt, der ist zwar sehr, der zeichnet den Menschen auch aus, aber die höchste Begabung ist die Fähigkeit unseres Herzens zu lieben, Beziehungen der Liebe aufzubauen, zu verwirklichen. Und das ist dann das, was viele Pilger, die bei uns Herberge suchen, wir sind am Jakobusweg, berühren. Und viele Leute, die zu uns kommen, sagen, hier ist etwas, wir treffen hier etwas an. Sie können es vielleicht kaum benennen, was das eigentlich ist. Wir sind keine Mönche. Alles andere. Keiner von uns wäre eigentlich im Kloster. Aber sie berühren das, was eigentlich ein Kloster, eine Familie ausmacht. Sie berühren etwas von dieser Liebe, die nicht nur einfach so natürlich ist, wir verstehen uns recht gut, wir haben es nett miteinander und so weiter, oder wir sitzen im selben Boot, ja. Aber es ist eine Liebe, die vom Himmel auf die Erde gekommen ist, die Jesus seine Jünger gelehrt hat. Oft denken wir, die Rekuperation dieses Jahres ist wie das, was die Jünger gemacht haben. Wir gehen einen Weg und so findet der Mensch sich selber, seine echte tiefe Würde, das, was er wirklich ist. Und das ist das neue Leben. Und so gehen sie dann hinaus nach einem Jahr. Natürlich, es gibt auch welche, die schon nach kurzer Zeit spüren, ich habe wieder Kraft, ich möchte, ja, und dann kommt das, was ihn anzieht und vielleicht auch das alte Leben. Ja, aber jetzt geht es mir wieder gut, okay, ich kann gehen. Das wäre wie wenn ich nach einer Operation nach 2 Tagen sagen würde, ja, ja, jetzt kann ich wieder, weiß ich was, für Gewichte heben. Nein, die Erfahrung zeigt, dieses Jahr ist das absolute Minimum, damit man wirklich die Chance hat, diesen nicht leichten Übergang in eine Welt zu machen, die eben Welt ist wie vorher, aber wir sind, tragen dann etwas in uns. Wenn wir das weiterleben, mit anderen zusammen vernetzt, draußen, dann geschieht das, was vielleicht jetzt der Thomas ein wenig davon erzählen kann. Und kurz zusammengefasst, was sein Weg war und wie es jetzt für ihn aussieht nach diesem Jahr. Aber natürlich sieht es bei jedem anders aus wieder.
Sobre a cruz está gravada a dor, o perdão traduzido em amor. E diante dela me deixou revelado o mistério da sua paixão. E os traços da minha missão. Escutei, acolhi, para mim, como Francisco. Decidido encontrei meu caminho, na pobreza acolhi meu irmão, e ao beijar o leproso sorria, minha alma encontrou a intenção. É feliz quem
Wir sind zurück in der Sendung, wo es um die Fazenda da Esperanza geht und wir sind im Gespräch hier in Bad Wiehl im Toggenburg mit Herrn Pfarrer Cornel Huber und mit Thomas Strahm. Und so freue ich mich auf die weiteren Ausführungen. Herr Strahm, wie haben Sie die Zeit hier erlebt?
Es ist so, wie wir bei der Einleitung gesagt haben, man kommt hierher, wenn man Orientierungsschwierigkeiten hat bzw. in einer Sucht steckt. Bei mir war das zweite der Fall. Ich hatte durch meine große Belastung im Privatleben und im Berufsleben hatte ich immer mehr die Neigung, mich zu entspannen mit Alkohol, zu trinken, mehr als gut war. Das ist ein Prozess, der viele Jahre gedauert hat und schlussendlich zu einem Zustand geführt hat, wo es ohne nicht mehr ging. Also der Tag hat mit Alkohol oder zumindest mit Gedanken an Alkohol begonnen und auch aufgehört. Das war der erste und letzte Gedanke. Und man hat dann immer das Gefühl, man kommt da schon wieder raus. Man hat tausend Ausreden und will nichts wissen von guten Ratschlägen. Und ich glaube, was Cornel Huber vorgesagt hat, trifft den Kern, oder? Dieses Wort, das wir diese Woche mal gelebt haben, sei wahr. Das ist, glaube ich, mein Thema gewesen, weil ich nicht mehr war, wer ich eigentlich bin. Man beginnt oft im Leben, also viele kennen das, eine Rolle zu spielen, in die man hineinwächst und die andere, in die andere einen drängen. Und man versucht dann auch diese Fassade nach außen irgendwie aufrechtzuerhalten, zu retten. Und wenn ich mich aber definieren hätte müssen, wer ist Thomas Strahm? Ich glaube, am Schluss wäre ein leeres Blatt da gelegen. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Ich wusste nur, für wen mich alle anderen halten. Und das war dieser Teufelskreis, aus dem ich selber nicht mehr rausgekommen bin. Und mit zwei guten Kurzzeittherapien habe ich mich endlich diesem Alkoholproblem, dieser Krankheit gestellt. Das sind zwar zwei, dreiwöchige Therapien, die mir geholfen haben, einfach ein neues Verstehen auch dieser Sucht zu bekommen und auch zu wissen, ich bin nicht allein damit. Das weiß man ja eigentlich, wenn man quasi clean ist und alles im Griff hat und trotzdem, wenn man drin ist, versteht man das neu. Funktioniert hat dann letztendlich aber doch alles nicht. Also, und der Auslöser war genau das, oder? Dass ich, obwohl ich mehr wusste über mein Verhalten, über meine Sucht, bin ich wieder zurück in das alte Leben. Und das war ja mein Problem. Letztendlich ist nicht mal der Alkohol das Problem, sondern das, was einen zum Trinken bringt. Der Alkohol ist dann der Problemlöser, der sogenannte, der natürlich keine Probleme löst, oder? Mindestens am nächsten Morgen nicht mehr, das jeden Tag. Das war die Herausforderung, oder? Ich musste mich dem Kernproblem stellen. Was war mit meinem Leben nicht in Ordnung? Und da stimmte ganz, ganz vieles nicht mehr. Letztendlich hat dann ja nichts mehr geholfen. Ich war einer dieser Fälle, wie Cornel Huber gesagt hat, die ohne Hoffnung sind. Ich hatte keine Perspektiven mehr, keine Hoffnung mehr, kein Vertrauen mehr in mich selbst, dass ich es nochmal zurück ins Leben schaffe, zurück in die Berufswelt, zurück in die soziale Akzeptanz meiner Freunde und Familie und habe mich dann wirklich komplett gehen lassen. Und ja, es wäre mir egal gewesen, hätte es aufgehört und wäre ich nicht mehr aufgewacht. Das wäre sogar mein Ziel gewesen. Und durch Bemühen von vielen Lieben in meiner Umgebung, die wussten, ein Gespräch mit mir bringt nichts mehr, aber dadurch, dass die sich bemüht haben, ist dann der Kontakt zur Fazenda entstanden, über ehemalige Therapeuten, über meine Familie, über Hausarzt. Und ja, ich konnte nicht am ersten Tag mein Ja geben. Die einzige Voraussetzung, um hierher zu kommen, ist dieses Ja. Ich habe das schon unterschrieben, aber es war auch, ich hatte gar keine andere Wahl mehr. Und darum kam dieses Ja am ersten Tag und ich habe gesagt, ja, ich unterschreibe, ich bin mündig. Aber dieses von Herzen kommende Ja kam nach ganz kurzer Zeit. Das waren wenige Wochen, wo ich verstanden habe, wie viel aus meinem Rucksack oder vielleicht sogar meinen ganzen Rucksack ich ablegen konnte. Wie viel von diesem Ballast, den ich dachte, das sei ich, der aber nichts mit mir zu tun hatte, ich einfach loslassen konnte. Auch dieses blöde Handy und ich muss noch schnell und oh, dem muss ich noch Bescheid geben und der hat noch angerufen. Ich war wie befreit. Und ich habe verstanden, nach ganz kurzer Zeit, den einzigen Plan, den ich in diesem Jahr haben muss, ist, keinen Plan zu haben, sondern den Tag zu leben, jeden Tag zu bejahen, aufzustehen und nicht zum guten Jahr zu sagen, das fällt uns leicht, das mache ich natürlich gerne, ich genieße das Gute, oder? Aber zu den Schwierigkeiten auch Ja zu sagen und zu begreifen, dass ich an den Schwierigkeiten, gerade im zwischenmenschlichen Bereich, wachse. Am Leichten wachse ich nicht, das genieße ich, aber an der Schwierigkeit kann ich wachsen. Und das war meine Erfahrung. Ich war auch nach 2 Monaten so weit, dass ich dachte, juhu, mir geht's wieder super, ich war wieder fit und könnte doch wieder arbeiten und so. Aber das war bei mir nie ein Fluchtgedanke oder ein Problem. Ich habe Ja gesagt zu diesem Jahr und heute, jetzt sind es 2 Jahre her, 3. Mai 2016 bin ich hierher gekommen. Heute verstehe ich, dass dieses Jahr wirklich das absolute Minimum war, dass ich alle Prozesse des Jahres, die Jahreszeiten, Geburtstag, Weihnachten, einfach alles einmal clean verbracht habe und am Schluss des Jahres sagen konnte, das war doch gut, oder? Also was hat mir denn gefehlt? Ich könnte das doch weitermachen, also eben ohne diese Droge. Und ich glaube auch, dass mir dieses Unglaubliche gelungen ist, was man sich gar nicht so richtig als Ziel setzen kann und trotzdem ist es geschehen, dass ich wohl alles verloren habe, was ich hatte, aber alles wieder gewonnen habe, was ich bin. Und das, denke ich, ist Rekuperation schlechthin. Oder wenn, ja, das ist nicht irgendwie eine Auszeichnung für mich, sondern ich bin einfach nur dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe und heute wieder im Leben stehe, wieder Arbeit habe, wieder vor mir selber auch Respekt gewonnen habe durch das, was ich jetzt wieder tue und mein Leben so lebe. Heute bin ich Thomas Strahm.
Wie kann man sich so einen Tag bei der Fosenda vorstellen?
Ja, die Tagesstruktur, der Ablauf, wahnsinnig wichtig gewesen für mich. Ohne hätte ich das nicht geschafft. Also ich musste ja nicht das Arbeiten lernen. Ich hatte viele Jahre große Verantwortung in meinem Umfeld. Aber die Struktur hat mir dann doch geholfen, wieder in einen Rhythmus zu kommen. Man musste aufstehen, man musste pünktlich sein und auch die geregelten Mahlzeiten. Ich denke, all das hat diese Leere gar nicht zugelassen, die am Anfang so schädlich wäre. Dieses darüber nachdenken und boah, ich drehe durch hier und was mache ich hier. Einfach sich beschäftigen ohne Stress. So stehen wir auf, frühstücken 6:30 unter der Woche alle miteinander, ob Hunger oder nicht. Wir versuchen einfach pünktlich zu sein. 7 beginnt der Tag mit dem spirituellen Teil. Das ist entweder feiern wir zusammen heilige Messe oder wir machen dieses Gebet. Rosenkranz, wo ich am Anfang wirklich den Kopf geschüttelt habe und dachte, oh nein, ausgerechnet. Aber ich habe sehr zu schätzen gelernt, mit den anderen in der Gemeinschaft in der Stille in diesen Tag zu starten, gemeinsam diese Anliegen im Gebet auszusprechen, ruhig zu werden, Kraft zu sammeln, ein Wort aus dem Evangelium zu gewinnen, das man leben kann, konkret, nicht irgendwie theoretisch, was ist vor 2000 Jahren geschehen, sondern heute, jetzt und hier. Und das ist toll, so in den Tag zu starten. Und wir schreiben das Wort dann auch an 2 Tafeln hier im Klosterareal und man läuft 20 Mal am Tag an diesen Tafeln vorbei und immer wieder, oh ja, habe ich das eigentlich gelebt? Oder ja, das habe ich gelebt, das muss ich dann erzählen, wenn wir uns austauschen und so. Also das ist dann die Motivation auch in die Arbeit hinein. Die ist nicht immer angenehm und nicht immer schön, aber ich glaube, da erzähle ich niemandem etwas Neues. Aber wir haben einen gefüllten Tag, haben 3 Mahlzeiten, es fehlt uns an nichts. Wir haben viele Freizeit, auch am Abend, wo wir entweder zusammen etwas machen oder jeder zieht sich ins Zimmer zurück und liest. Ganz verschieden. Ja, es hängt auch von den Leuten ab, die halt hier sind. Oder? Ja, das ist so der normale Tagesablauf, der sehr gesund ist, oder diese Struktur. Nichts Schlimmeres als rumhängen.
Sie sprechen die Arbeit an. Was ist das konkret?
Wir haben sehr viele Bereiche. Unterschiedlich, wie viele Leute hier sind, kann man besser rotieren, dass mal jemand einen Monat lang etwas macht oder 3 Monate. Zum Beispiel den ganzen Bereich Tiere. Wir haben Hühner, Katzen, Laufenten, Hasen, also Kaninchen. Das gibt Arbeit, die muss man pflegen. Dann der riesige Garten, den wir haben. Da gibt es viel zu tun. Allein das Rasenmähen dauert einen ganzen Tag, wenn das jemand allein macht. Und ja, dann die Küche. Wir haben unsere Gemeinschaft, die Hunger hat und wir haben auch viele Gäste, Pilger, die vorbeikommen, Gruppen, Firmengruppen und so weiter. Da gibt es immer viel zu tun, einzumachen, auch Dinge aus dem Garten, die haltbar zu machen, einfrieren oder konservieren, sonst wie. Dann haben wir eine Holzheizung im Kloster und auch in unserem Wohnhaus. Das ist bewusst so gemacht, dass wir auch wirklich mit diesem Holz Arbeit haben. Wir beziehen das Holz aus dem Klosterwald, also der Wald gehört noch der Stiftung, dem Kloster. Und wir ziehen dort das Holz und verarbeiten es hier. Spalten, runtertragen, einheizen, das gibt Arbeit und gibt warm, schon bevor es brennt. Ja, und dann halt auch Hausdienst, Unterhalt der Gebäudeanlagen, natürlich die Verwaltung und jeder halt nach seiner Fähigkeit und auch der Anzahl Monate, die er hier ist, wächst er in andere Verantwortungen hinein. Ja. Also sehr abwechslungsreich.
Wie ist das heute, jetzt wo Sie nicht mehr bei der Fazenda sind?
Ich habe draußen wieder eine 50%-Stelle gefunden, dank diesem Umfeld auch, das ich hier kennengelernt habe. Mir wurde hier sehr geholfen, es wurden mir Türen geöffnet, man hat an mich geglaubt. Ich bin sehr dankbar dafür. Und den Rest der Zeit, die anderen 40-50%, darf ich weiterhin hier unterstützen, darf hier mitwirken, im Gästehaus, in der Verwaltung, wo es halt auch, wo die Arbeit halt auch anfällt, auch mit den Jungs zusammen was zu machen, sich mal auszutauschen, bei der Messe mitzufeiern, Teil der Gemeinschaft zu bleiben. Und da kann ich einfach nur sagen, ich möchte helfen, weil mir geholfen wurde. Das ist auch die Hauptmotivation.
Aus Dankbarkeit.
Definitiv. Mhm.
Sie sind, glaube ich, evangelisch gewesen, als Sie hierher gekommen sind.
Also ich hatte keine christliche Taufe. Ich war immer christlich ausgerichtet. Ich hatte eine große Leidenschaft für das Wort Gottes, für die Bibel, schon ein Leben lang eigentlich. Und bin hier in ein ganz neues Gottesverständnis oder eine Gottesbeziehung hineingeraten. Und zwar nicht durch die Belehrung der Fazenda, sondern ich weiß auch nicht, was das alles war. Ich denke auch mal, dass da auch Gottes Geist natürlich mitgewirkt hat, wie ich hier in der Kapelle einen ganz neuen Zugang zu Jesus auch gefunden habe, der mir verwehrt blieb, einen persönlichen Kontakt. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich zu mir endlich neu Ja sagen konnte. Und bevor man zu sich Ja sagt, kann man auch zu jemand anderem irgendwie nicht Ja sagen. Und mein Verhältnis zu Gott ist ganz anders geworden und ich habe die katholische Liturgie und alles, was ich hier erleben durfte, sehr schätzen gelernt. Und es ist mein Herzenswunsch gewesen, schon nach kurzer Zeit, dass ich die christliche Taufe empfange, die ich ein Leben lang nicht hatte. Und dieser Wunsch wurde mir dann auch am Ende der Rekuperation, nicht als Dankeschön und nicht als Lohn, sondern einfach auch als, ich glaube, als Würdigung für diesen Weg, den wir zusammen gegangen sind, hier geschenkt. Und ich bin heute sehr froh, dass ich der Kirche angehören darf. Und auch dafür möchte ich wirklich Zeugnis ablegen und Zeuge sein und für dieses neue Leben, das ich gewonnen habe, was viel mit der Spiritualität zu tun hat bei mir. Ja.
Danke vielmals, Herr Pfarrer Huber. Ich hätte doch noch eine letzte Frage. Wie wird das Ganze finanziert? Also ich denke mir jetzt aufgrund der nur schon der Räumlichkeiten, dass das sehr kostenintensiv ist.
Jemand, der vor Jahren mit uns gearbeitet hat hier, haben wir mal eines Morgens gesagt, du Cornel, ich wusste von Anfang an, dass das nicht funktionieren kann. Und es funktioniert doch. Und in dieser Aussage empfinde ich alles als ausgedrückt. Wir haben es von Thomas gehört, wir haben jemanden, der in der Verwaltung auch die wichtigen Dienste tut, der bei uns auch einen Lohn bezieht, die anderen bekommen keinen Lohn. Können auch gar nicht. Die meisten, die zu uns kommen, können gar nichts geben. Aber wenn einer was geben kann, dann gibt er einen monatlichen Beitrag, den wir dann mit ihm zusammen besprechen, was möglich ist. Das ist eine Quelle der Einnahmen, die Pilgerbeherbergung. Wir tun unseren Teil. Die meisten kennen diese biblische Erzählung von der Brotvermehrung. 5 Brote und 2 Fische, die jemand beigetragen hat und Jesus hat dann seinen Beitrag gegeben. Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie wir vorangehen können. Das ist ein tägliches Wunder, fast könnte man sagen. Wir bekommen zum Beispiel für unseren Lebensmittelbedarf, der doch sehr beachtlich ist, wir gehören zu den Großkunden beim Einkauf, aber das ist nur ein Teil, den wir von unserer Seite zu bewältigen haben. Wir bekommen von der Tafel, die von Go, Migro, Aldi und so weiter, Lidl, Lebensmittelüberschüsse bekommt. Die werden dann an Institutionen verteilt und auch wir gehören dazu. Da gäbe es so vieles zu erzählen, wie wir das erleben, was uns auf unserem Schweizer 5er Franken auf der Kante steht. Dominus Providebit, Gott wird für euch sorgen. Aber Unsere Voraussetzung ist die, dass wir unseren Teil tun mit der Arbeit. Wir haben auch Produkte im Hofladen von anderen Versenders und umgekehrt. Die werden, bekommen wir zum Ankaufspreis und können sie zu einem Verkaufspreis dann, da können wir was einnehmen. Und natürlich die Hand Gottes. Es sind so viele, die als Gönnerinnen, als Gönner uns jährlich etwas geben oder dann auch beachtliche Beträge spenden oder Kollekten in Vereinen, in Kirche, evangelischen Kirchgemeinden, die wir bekommen. Und das hilft uns, um die hohen Kosten zu bewältigen. Aber die materielle Seite ist nur die eine. Aber auch wie die Menschen zu uns kommen überhaupt, das steht bei jedem eine Geschichte dahinter. Wie Gott auf ganz verschlungenen Wegen Einzelne zu uns geführt hat, die dann gekommen sind, dann kam ein Gespräch und schlussendlich konnten sie sagen, ich möchte nach einer Überlegungszeit, ich will diesen Weg gehen oder nein, das passt nicht für mich im Moment und so weiter. Sie haben gesagt, ich sei der Hofleiter, ja, natürlich. Aber auch ich habe nur 5 Brote und 2 Fische. Ich habe einmal in einem schwierigen Moment Jesus gesagt, aber du bist der Hofleiter. Ja, er ist es und es ist auch spürbar. Also das sind keine schönen Gedanken, das ist tagtägliche Realität. Und das ist stark und schön.
Danke vielmals, Herr Pfarrer Huber. Möchten Sie, Thomas Strahm und Herr Pfarrer Gornel Huber, noch ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, zunächst einmal sehr, sehr danken für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin sicher, dass sich bereits auch durch dieses Interview, durch dieses Gespräch, das vervielfacht, was wir leben. Es gibt welche, die nur kurze Zeit bei uns sind, Gruppen oder auch solche, die den Weg gehen wollten und dann irgendwie eben doch dachten, ich kann es allein, oder? Aber alle nehmen das mit, was wir im Moment aufgenommen haben. Und so verbreitet sich die Hoffnung. Und ich denke, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, alle Hoffnungsträgerinnen und Träger seid.
Also mir ist es ein riesiges Anliegen, auch Danke zu sagen allen, die mich diese 2 Jahre jetzt auch begleitet haben, getragen haben, mir unglaublich geholfen haben in kleinen bis hin zu riesigen Dingen. Ich bin sehr dankbar und ich möchte auch dafür leben, dass Menschen Hoffnung haben, immer wieder neu, immer wieder den Mut haben, aufzustehen. Man fällt immer wieder um im Leben, aber aufstehen ist wichtig und neu anfangen ist wichtig, diesen Mut zu haben. Und auch, vielleicht auch als eine Schlüsselerfahrung in meinem Leben, aufzuhören, immer gegen etwas zu kämpfen. Also gegen die Sucht und gegen den Rückfall und gegen die Enttäuschung und ich mag nicht mehr und das darf ich nicht, sondern anzufangen, für etwas zu kämpfen, für ein neues Leben, sich neu auszurichten auf die wesentlichen Dinge. Und ja, das wünsche ich allen, die in dieser verzwickten Situation der Sucht sind, wo Reden oft gar nicht hilft, dass sie einfach die Hoffnung nicht aufgeben und den Mut haben, so etwas zu wagen. Sie haben nichts zu verlieren.
Danke vielmals, Herr Strahm, für diese stärkenden Gedanken. Herr Pfarrer Gornel Huber, würden Sie uns abschließend noch den Segen geben?
Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Gespräch und für das, was du uns eingegeben hast, mitzuteilen. Wir danken dir für alles und bitten dich für uns alle, die uns nahe sind oder die fernen, für sie alle bitten wir um deinen Segen. So segne uns und alle, der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Danke vielmals, Herr Pfarrer Huber. Und so wünsche ich Ihnen und der ganzen Facenda, sei es hier in Bad Wiel oder auf der ganzen Welt, reicher Gottessegen und mögen Sie auch vom Heiligen Geist immer wieder erneut erfüllt werden. Danke vielmals. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie abschließend noch auf die Internetseite hinweisen, www.facenda.ch, Facenda mit Z geschrieben. Diese Internetseite ist sehr übersichtlich und informativ. Da bekommen Sie wertvolle Informationen einerseits über die Organisation, andererseits auch Veranstaltungen, Angebote etc. Zudem gibt es auch ein Hofcafé, das ist jeweils am Sonntag von 3 bis 5 Uhr geöffnet. Und nebenan gibt es einen Hofladen mit schönen, selbstgemachten Geschenken. Wäre vielleicht eine Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenkidee. Liebe Zuhörerschaft, so verabschiede ich mich von Ihnen allen. Mein Name ist Andrea Marti und ich wünsche Ihnen reicher Gottes Segen.